Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie auch diese Werbebilder? Diese Werbebilder mit dem sogenannten Vorher- und Nachher-Effekt. Da ist zum Beispiel Elfriede S. zu sehen, so wie sie vor 8 Monaten war. Also so wie Gott sie geschaffen und McDonald's sie geformt hat. Also recht umfangreich. Das ist dann das Vorherbild. Direkt daneben das Nachherbild. Elfriede S., so wie das Schlankheitsmittel und Photoshop sie verändert haben. 30 Kilo leichter, schlank und rank wie ein Model. Das soll dann beim Leser die Sehnsucht wecken, so wie Elfriede S. möchte ich auch aussehen. Wenn sie, die so dick war, das geschafft hat, dann kann ich das doch wohl auch schaffen. Nach einem ganz ähnlichen Muster funktionieren auch die zahlreichen Styling-Shows im Fernsehen. Da wird dann zum Beispiel die Hausfrau Beate K. gezeigt, so wie sie vorher aussah, als sie selbst noch für ihr Aussehen und das, was sie anzieht, verantwortlich war. Dann aber im Laufe der Sendung fällt sie nacheinander in die Hände von Visagisten, Friseuren und Modeexperten. 1 Stunde und 5 Werbeblocks später wird sie dann wieder gezeigt. Mit neuer Frisur und neuem Styling. Das Publikum ist begeistert, die Familie gerührt, Tränen fließen. Beim Zuschauer wird die Sehnsucht geweckt, so möchte ich auch aussehen. Wenn Beate K., die vorher so unscheinbar war, das geschafft hat, dann kann ich das doch wohl auch schaffen. Liebe Gemeinde, können Sie sich vorstellen, dass ich so etwas Ähnliches wie diesen Vorher-Nachher-Effekt in der Bibel gefunden habe? Der für heute vorgegebene Predigttext vergleicht nämlich das Leben der Christen in Ephesus, so wie es heute ist, mit der Vergangenheit, als sie noch keine Christen waren. Und achten Sie mal gleich beim Hören des Textes genau darauf, ob Sie dieses Vorher- und Nachher-Schema wiedererkennen. Ich lese nun aus Epheser 2 und Sie können gleich mitlesen. Dort heißt es: Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, in den Sünden mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Und er hat uns mit auferweckt und mit eingesetzt im Himmel in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeiten erzeige den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch seine Güte gegen uns in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Haben Sie dieses Vorher- und Nachher-Schema in diesem Text wiedergefunden? Hier geht es natürlich nicht um Werbung. Auch nicht und erst recht nicht um Werbung für den christlichen Glauben. Paulus wendet sich mit dem Brief nicht an Nichtchristen, um sie durch den Hinweis auf die gelungene und überzeugende Lebenswende der Christen in Ephesus für den Glauben in Jesus Christus zu gewinnen. Ganz nach dem Motto: Wolltest du nicht immer schon ein besserer Mensch sein? Dann versuch es doch mal mit dem christlichen Glauben. Was selbst bei den Leuten in Ephesus gelungen ist, das kann doch auch in deinem Leben gelingen. Nein, an Nichtchristen wendet sich Paulus gar nicht mit seinem Vorher- und Nachher-Vergleich, sondern er spricht die Gemeinde an, die Christen in Ephesus. Sein Anliegen ist es, mit diesem Vergleich Menschen, die bereits zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, die Größe, die Schönheit und den Reichtum des Evangeliums neu in Erinnerung zu rufen. Um das herauszustellen, vergleicht er das Vorher des Unglaubens mit dem Nachher des Glaubens. Und dieser Vergleich, er fällt in dem Brieftext radikal aus, sehr radikal. Paulus sagt nicht einfach nur: Vorher, bevor ihr Christen wurdet, da wart ihr etwas weniger fromm, weniger christlich als heute. Paulus wendet hier keine moralischen Kategorien an. Er sieht das Schicksal des Menschen ohne Gott viel tiefer. Auf die Frage: Was wart ihr vorher? Da antwortet ihr: Ihr wart tot. Das ist radikal gedacht. Und auf die Frage, was seid ihr jetzt als Christen, antwortet er ebenso radikal: Ihr seid mit Christus lebendig gemacht. Ihr seid auferweckt. Ihr seid in den Himmel versetzt. So radikal denkt er. Nicht ein paar gute Werke mehr oder weniger, sondern tot oder lebendig. In der Gottesferne verloren oder von Gottes Liebe gefunden und gerettet. Das ist das Vorher und das Nachher in unserem Text. Das ist radikal. Aber diese radikale Sicht, die findet sich ja nicht nur hier in diesem Brieftext, sondern ganz zentral auch in dem, was Jesus in seinen Gleichnissen erzählt hat. In der Geschichte vom verlorenen Sohn beispielsweise, als der Vater das verlorene Kind nach seiner Rückkehr wieder im Arm hält und das Fest beginnt, da ruft er aus: Dieser mein Sohn, er war, was? Er war ein bisschen in Schwierigkeiten. Er war nicht so religiös. Er war hinter meinen Erwartungen zurückgeblieben. Er war nicht ganz perfekt. Nein, die Antwort des Vaters ist genauso radikal wie die des Paulus in unserem Predigtext. Der Vater ruft aus: Dieser mein Sohn, er war tot, aber jetzt ist er wieder lebendig geworden. Er war tot, weil er nicht beim Vater war, aber jetzt ist er zurückgekehrt. Ostern, Auferweckung, Neuschöpfung, all das geschieht da, wo ein Mensch sich fallen lässt in die Arme des himmlischen Vaters. So sieht es auch Paulus. Das ist seine Perspektive für die Christen in Ephesus. vorher ohne Gott, jetzt aber mit Christus. Vorher Kinder des Zorns, jetzt aber beschenkt mit Gottes großer Liebe. Vorher wirklich arme Schweine wie der Sohn in der Geschichte, jetzt aber reich beschenkt, gerettet, nach Hause gebracht, versöhnt, ins Lot gekommen, aus der Hölle in den Himmel versetzt. Das alles aber nicht aus eigener Kraft und Anstrengung, nicht durch mehr Frömmigkeit, nicht durch den tapferen Entschluss, ein besserer Mensch werden zu wollen, sondern Gottes österliche und verwandelnde Kraft ist es, die in uns wirkt, seine Liebe, seine Gnade, sein Erbarmen. Dieses Vorher und dieses Nachher ruft Paulus den Christen in Ephesus in Erinnerung, so als wollte er sagen: Was schleicht ihr jetzt so müde und kraftlos durch euer Leben, so als wärt ihr immer noch im Vorher und nicht mehr im Nachher der Gnade Gottes? Was war in Ephesus passiert? Die Menschen dort waren mit viel Begeisterung zum Glauben gekommen. Mit großen Erwartungen hatten sie sich in die Gemeindearbeit gestürzt. Das war wunderbar für sie zu sehen, wie Gottes Reich mitten in dieser Welt Wirklichkeit wurde. Doch dann, je länger sie dabei waren und in der Gemeinde lebten und wirkten, da mussten sie entdecken, dass auch die Gemeinde nicht der Himmel auf Erden ist. Auch in der Gemeinde gibt es Zank und Streit, Neid und Eifersucht, Geltungssucht und Machtstreben, Fall und Niederlage. Und das alles nicht nur bei den anderen, sondern auch und immer noch in einem selbst. Immer noch treiben uns dieselben Mächte, Ungeduld, Angst, Sorge, Neid, Zorn, Verbitterung und Resignation. Die Christen in Ephesus hatten bald schon den Eindruck, das Nachherbild sieht gar nicht so viel anders aus als das Vorherbild. Das lähmte die Motivation in der Gemeinde. Das nahm den frischen Wind aus den Segeln des Neubeginns. Das erstickte die Freude am Glauben. Das alles aber will Paulus durch seinen Brief neu entfachen, wenn er die Erwartungen zurechtrückt. Nicht unsere Lebensumstände, nicht die Äußerlichkeiten haben sich verändert, nicht die Fähigkeit, immer noch versagen zu können, nicht die Nöte, die in uns und um uns toben. Und wir sehen auch nicht erlöster aus, wie der Philosoph Friedrich Nietzsche das von den Christen gefordert hat. Verändert hat sich aber etwas ganz Gravierendes. Verändert hat es sich, wie Gott auf uns sieht. Er sieht uns von jetzt an mit den Augen seiner Gnade. Gott sieht uns als Christen so an, wie wir in Christus sein sollen. Lebendig, gerecht und gut. Wenn Gott uns ansieht, dann sieht er nicht länger unsere Schuld und unser Versagen, sondern er sieht nur Christus in uns, sein Leben und seine Gerechtigkeit. Christus und wir sind für Gott eins geworden. Das ist in allererster Linie das neue Leben. Und das gilt immer in jeder Situation, auch in den Rückschlägen und Niederlagen, in denen wir uns oft befinden. Und weil es uns so schwer fällt, das zu glauben, für uns selber, aber auch für den Mitchristen vor, neben und hinter uns. Darum brauchen wir diesen Zuspruch immer wieder aus Neue. Denn das können wir uns nicht selber sagen. Gott ist es, der es uns zuspricht, der uns sagt, du bist in Jesus Christus erlöst, errettet, begnadet, angenommen und geliebt, wie auch immer die äußere Situation deines Lebens aussieht, mit welchen Sorgen, Problemen und Nöten du dich im Alltag des Lebens auch abquälst. Wenn du wissen willst, wie es um dich bestellt ist, dann sieh nicht in den Spiegel, dann sieh nicht auf dein Scheitern und dein Versagen, sondern dann sieh auf Christus. Das ist dein Leben. Er selbst ist deine Gerechtigkeit. Wir müssen gegen das Dunkle in uns und um uns nicht denselben hoffnungslosen Kampf führen wie gegen die Funde, die wir zu viel auf den Rippen haben. Gott ist mit uns und hält unser Leben in seiner Hand. Darum kann man aber dieses Vorher und Nachher des Glaubens mit keinem Vergleichsfoto für andere sichtbar machen. Denn das Entscheidende wäre auf solch einem Foto ja gar nicht zu sehen. Gott, der in Jesus Christus mit uns ist, der mit uns geht, wenn wir versagen und scheitern, der uns seine Vergebung schenkt, auch dann, wenn wir immer wieder neu schuldig werden, der uns seine österliche Kraft schenkt, auch wenn unser Leben nicht zu gelingen scheint. Das alles kann ein Foto nicht zeigen. Denn das Geheimnis unseres Lebens ist er selbst, Christus, unsere Gerechtigkeit. In Jesus Christus geht Gott mit uns durch allen Stress und alles Genervtsein des Alltags, auch durch Krankheit und selbst durch Tod. Auch in Frust und Resignation ist er da und geht mit uns. Er geht mit uns durch Traurigkeiten und Schmerz. Er geht mit uns und er bringt uns durch. Das kann kein Foto zeigen. Das eine aber steht unverbrüchlich fest. Gott hat genug Liebe und Gnade auch für unser Versagen. Er hatte genug Liebe für die Menschen damals. Er hatte genug Liebe für Zachäus, den Betrüger, für die Frau am Brunnen und für den Verbrecher am Kreuz. Er hatte genug Liebe und Gnade für die Gemeinde in Ephesus und er hat auch genug Liebe und Gnade für uns als Stephanusgemeinde. Auch wir lassen uns leicht ausbremsen, verlieren den Schwung des Glaubens, sind enttäuscht von anderen, aber auch von uns selbst. Doch weil uns Gott mit den Augen der Gnade ansieht, dürfen auch wir uns so sehen und auch den anderen. Gerade den Menschen neben uns, der uns geärgert hat, über den wir uns ärgern, dürfen wir mit den Augen Gottes zu sehen lernen. Wenn wir uns so alle miteinander sehen können, dann ist Gemeinde wirklich zu einem Ort der Gnade geworden. Dann ist tatsächlich etwas neu geworden mitten unter uns. Auch wenn wir das Neue nicht fotografieren können, ist es dennoch da und bestimmt unser Leben und unser Miteinander. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.